Liebe Gemeinde, seid alle herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst einmal anders. Was ist anders in diesem Gottesdienst? Anders ist, dass wir heute nicht wie gewohnt die Liturgie haben. Anders ist, dass die Orgel heute schweigt und wir auch keine Lieder angesteckt haben. Wir haben heute eine Band hier im Gottesdienst, die schon sehr intensiv und auch bei ziemlich frischen Temperaturen hier in der Kirche geprobt haben und die uns diesen Gottesdienst musikalisch ausgestalten. Die Liedtexte dazu werden über den Beamer an die Leinwand projiziert. Es gibt zwei Mitsingelieder, zu denen ihr herzlich eingeladen seid, aber dennoch könnt ihr im Grunde, wenn ihr das möchtet, bei jedem Lied gerne mitsingen. Was ist noch anders? Anders ist, dass heute in diesem Gottesdienst auch die Kinder mit hier sind. Und die möchte ich ganz besonders begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Und nach dem nächsten Lied werde ich ein Gebet sprechen. Ihr könnt euch dann schon mal hier vorne im Gang sammeln und dann dürft ihr rüber in den Kindergottesdienst gehen. Was nicht anders ist, ist, dass das Wort Gottes im Mittelpunkt steht, auch in diesem Gottesdienst. Und wir sind dankbar, dass Andreas Riedl vom Evangelisationsteam heute bei uns ist. Der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen, er war vor ein paar Jahren schon mal hier, ist ganz in der Nähe hier in Zschorlau aufgewachsen und wohnt jetzt mit seiner Familie in Vielau bei Zwickau. Das Thema dieses Gottesdienstes: Leben trotz Furcht, Angst und Schrecken. Und ich denke, wir alle werden es im Kleinen und im Großen immer wieder mal erleben, dass uns Angst und Furcht befällt und dass wir durch Krisensituationen gehen. Ich wünsche, dass wir in diesem Gottesdienst Hilfe bekommen, in solchen Situationen Rat zu finden und klarzukommen. Und so wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte an den Anfang gleich noch ein paar Abkündigungen stellen, uns zunächst den Spruch für die neue Woche lesen aus 1. Petrus 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das Dankopfer, was wir heute am Ausgang sammeln, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Und alle sind nach dem Gottesdienst ganz herzlich eingeladen ins Pfarrhaus zu einem Kirchenkaffee. Morgen um 18 Uhr trifft sich die junge Gemeinde. Am Dienstag um 16.30 Uhr findet für die Klasse 7 Konfirmandenunterricht statt. Am Mittwoch ist um 14.30 Uhr Frauennachmittag und bereits ab 14 Uhr Hörgeschädigtenberatung mit Frau Espich. Um 16 Uhr ist am Mittwoch das Abschlusstreffen der Konfirmierten und um 19.30 Uhr Bibelstunde. Und am nächsten Sonntag treffen wir uns hier wieder zum gemeinsamen Gottesdienst. Auch hier sind die Kinder wieder mit dabei. Es ist Familiengottesdienst. Und jetzt wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst.
Es ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein.
Und jetzt dürfen alle Kinder hier in den Mittelgang kommen und dann spreche ich noch ein Gebet und dann dürfen sie in den Kindergottesdienst gehen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in dein Haus eingeladen hast und wir gemeinsam, jung und alt, diesen Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir gewiss sein dürfen, dass du jetzt hier gegenwärtig bist. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst. Schenke, dass es ein Gottesdienst wird, der dir zur Ehre und uns zur Stärkung dient. Segne auch den Kindergottesdienst. Danke, dass auch den Jüngsten unserer Gemeinde dein Evangelium verkündigt wird. Amen. So, jetzt brauche ich noch einen kräftigen Jungen oder ein Mädchen, ja, ist schon immer völlig bereit, der die Laterne nimmt. Jetzt wünschen wir euch einen gesegneten Kindergottesdienst.
Hallelujah. Come and let us sing. Hallelujah. come, let us sing.
Wir hören das Evangelium für diesen Gottesdienst. Es steht bei Lukas im 17. Kapitel. Wenn der Menschensohn kommt, wird es genauso sein wie zur Zeit Noahs. Die Menschen aßen und tranken und heirateten, wie sie es gewohnt waren, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete sie alle. Und es wird auch genauso sein wie in den Tagen Lots. Sie aßen und tranken, sie kauften und verkauften, bestellten das Land und bauten Häuser, wie sie es gewohnt waren. An dem Tag, aber an dem Lot die Stadt Sodom verließ, fiel Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete sie alle. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn erscheint. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Come, let us sing, haben wir gerade gehört. Und das sollen wir jetzt ernst nehmen. Zum nächsten Lied seid ihr alle ganz herzlich eingeladen mitzusingen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich muss so 11, 12 Jahre alt gewesen sein, da bin ich mit meiner Mutter mit dem Fahrrad an einem Sommertag an den Filzteich gefahren, von Zschorlau Richtung Filzteich. Damals war die Umgehungsstraße schon gebaut, also so wie sie jetzt noch erhalten ist. Also man konnte nicht mehr quer über die Wiese, da war Sperrgebiet, sondern man musste schön die Straße lang fahren. Und wie sich das gehört, bin ich brav hinter meiner Mutter hergestrampelt. Auf dem Rückweg war das dann allerdings etwas anders. Es gab eigentlich die Regel, dass ich hinter meiner Mutter zu fahren hatte. Aber auf dem Heimweg gab es kurz nachdem man sich vom Filzteich entfernt hatte, eine kleine Stelle, da ging es den Berg hinunter und anschließend wieder nach oben. Und ich blicke jetzt mal hier ein bisschen in eure Richtung da oben. Ja. Welchen Teenie-Jungen hält es dann noch hinter seiner alten Mutter? Ja. Also ich in die Pedale und los an ihr vorbei. Da half auch das Rufen meiner Mutter nicht. Der Geschwindigkeitsrausch, das Gefühl der Freiheit war größer als alles andere. Am Fuße des Berges ging es dann ganz leicht um eine Kurve, so in der Senke. Und ich wollte noch mal einen galanten Blick zu meiner ehrwürdigen Mutter werfen, um zu gucken, was lachst du da? Also, ja. Ich wollte einfach gucken, wo denn die alte Dame bleibt. Ja, so. Und da sehe ich nur das erschrockene Gesicht meiner Mutter. Und im nächsten Moment, da hat es mich auch schon auf den Fußsteig gewickelt. Also ich baute einen Crash. Das ist schon ein bisschen her. Ja. Kein Gehör. Jetzt habe ich es auch gehört. Ja. Kein Gehör. Ein gutes Stichwort für das, was wir heute noch hören werden. Bei euch kann man ja fast ein Mundartpredigt machen. So, kennt ihr auch. Ich kann euch nur verraten, das war eine schmerzhafte Erfahrung, die mich auf den Boden der Realität geworfen hatte. Ich hatte in meinem Übermut, in meiner Selbstsicherheit und auch in einer Spur von Größenwahn die Kurve etwas zu eng genommen und bin dadurch an den Bordstein gefahren. Ja, den Rest könnt ihr euch dann vorstellen. Nun gibt es genau zu dieser Situation ein Bibelwort. Ein Bibelwort, was dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so unbekannt ist, wenn man es dann hört. Es steht gleich mehrmals in unseren Bibeln. Da heißt es, vor dem Sturz will das Herz des Mannes hoch hinaus. Aber um wirklich etwas zu erreichen, brauchst du Demut. Nun ist dieses Bibelwort fast 3000 Jahre alt. Aber ich musste diese ewige Wahrheit damals in meinem Teenie-Alter schon lernen. Schmerzhaft, wie so oft. Hochmut und Stolz, die ergreifen uns nicht nur, wenn wir vielleicht auf Fahrrädern unterwegs sind, sondern Hochmut und Stolz, davon ist jeder Mensch betroffen, auch heute noch. Und schon allein der Gedanke, Hochmut und Stolz gehen mich nichts an, offenbaren genau das, was in uns steckt. Und nun warnt uns Gottes Wort vor Hochmut und Stolz. Im Übrigen habe ich so den Eindruck, dass wir als deutsche Nation darin Kernsünde haben, sind ein zutiefst hochmütiges und stolzes Volk, zu dem wir alle gehören. Denn Stolz und Hochmut knechtet Menschen. Es zerstört Beziehungen und ruiniert letztlich das Leben, das eigene und das unserer Mitmenschen. Und dann habe ich uns heute Morgen eine Geschichte dazu mitgebracht, in der von dieser zerstörerischen Macht des Hochmuts exemplarisch berichtet wird und von einem Mann, der dem ganz anders begegnete. In einer Situation, die Angst, Furcht und Schrecken auslöste. Irdisch, aber auch von Gott her. Auch Gott kann uns in Furcht und Schrecken versetzen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir klammern uns da als Gemeinde oftmals aus. Aber Gottes Wort schreibt oftmals ganz anders darüber. Es geht um einen Nachfahren eines Mannes, der Weltgeschichte geschrieben hat. Das war der Opa. Und dieser Opa hieß Nebu, also ausgesprochen Nebukadnezar. Den findest du auch in den Geschichtsbüchern dieser Welt.
aber eben auch im Bibelbuch.
Nebukadnezar war König vom Weltreich der Babylonier. Und im großen Bibelbuch wird nun berichtet, wie Nebukadnezar immer wieder seinen Hochmut auslebte, so wie wir es von vielen Regenten kennen. Und er liest auch, welche Folgen das hat. Und seinen Nachkommen machten das genauso. Bemerkenswert aber die letzten Worte, die von Opa Nebukadnezar in unseren Bibeln erhalten sind. Ich lese uns kurz vor. Ich, Nebukadnezar, also dieser Weltenherrscher, spricht, rühme und erhebe und verherrliche den König des Himmels. Damit meint er den Gott, der in unseren Bibeln beschrieben wird. Er spricht, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Nebukadnezar. Aber wer nimmt Opa schon ernst? Ja. 20 Jahre später regiert Belsasar. Die hatten da so eine Doppelspitze an der Regierung, schon damals. Und er pfiff auf die Regenten und auf den Erfahrungsreichtum der Vorfahren. Sein Stolz und Hochmut verleiten sie ihn, sich auf das zu verlassen, was schon immer funktioniert. Fleißig Propaganda betreiben, statt sich der Wahrheit zu stellen. Denn vor den Toren der Stadt Babel stand damals der Feind. Unübersehbar. Jeder hätte aufmerken müssen. Dort stand das Kriegsheer des medischen Generals Gobiras. Und drinnen, in der Stadt, soff sich König Belsasar mit 1000 geladenen Gästen das Leben schön. Aber wir haben es gerade gehört, Thorsten hat uns das ja gerade in der Lesung Worte unseres Herrn gelesen. Das, was Belsasar beschreibt, ist ja nicht nur das Verhalten eines begriffsstutzigen, verwöhnten Königssohns, sondern das Verhalten einer dekadenten Welt, in der wir auch leben und die uns auch prägt. Wir haben es gehört. Es wird sein wie in den Tagen Noahs, das ist eine biblische Gestalt, die meisten von euch werden sie vielleicht kennen. Wurde gegessen, getrunken, gefeiert, Tag und Nacht, bis zu dem Tag. Und bei Lot war es ganz ähnlich. Essen, trinken, feiern, bis zu dem Tag, an dem Feuer und Schwefel vom Himmel herabbrach. Ist euch schon mal aufgefallen, dass dort Jesus nicht vor besonders üblen Sünden warnt, in die sich die Leute stürzen? Essen, trinken, feiern. Sondern Jesus warnt vor einem Leben, dass Gott in dem Alltäglichen, also nicht nur in der frommen Stunde, so wie wir jetzt zusammenkommen, sondern in dem Nachher, morgen und übermorgen, einfach nicht beachtet. Wir sind doch fromm, wir gehen sonntags in die Kirche. Und dann? Das Fatale ist, dass wir in den Zeiten, wo wir uns besinnen könnten, hinter uns liegen ja Zeiten der Erschütterung. Jetzt haben wir gerade wieder ein bisschen Pause, ne? Zeit zur Besinnung. Dass wir in diesen Zeiten Gott aus dem Weg gehen. Wer fragt heute schon danach, was er vorhat? Und was mein Platz ist, dein Platz. Und selbst wenn unser Leben erschüttert wird durch was auch immer, ob ganz privat oder global, dann versuchen wir uns doch immer noch abzulenken. Von König Belsasar lesen wir, dass er unter dem Einfluss des Weins einen Befehl aussprach. Wörtlich heißt es sogar, Belsasar befahl unter dem Befehl des Weins. So steht es eigentlich da. Und wisst ihr, das offenbart die Wahrheit unserer ganzen Ablenkung. Eine Ablenkung, die sich jeder von uns sucht. Aus dem Suchen nach Ablenkung wird eine Sucht, die dich lenkt. Und es ist dann egal, ob das der Alkohol ist oder Internetgeschichten, Pornos, Glücksspiel, der ganz normale Griff zum Handy oder der ganz normale Switch durch die Nachrichten. Eine Nachricht nach der anderen. Und je mehr die Sucht greift, umso weniger erkennen wir, wie sie unser Leben zerstört. Und ihr Lieben, das können Nachrichten auch, die Nachrichten dieser Welt. Die können ein Leben zerstören. Die einzige gute Nachricht, die steht hier drin. Das dürfen wir nie vergessen. Die finsteren Mächte, die hinter den Süchten stehen, die benebeln uns, umstricken uns. Am Ende wissen wir nicht mehr, was wir tun. So war es bei Belsasar. Er dachte, dass er Befehle gab, dass er das Leben im Griff hat. Aber letztlich stand er unter dem Befehl eines finsteren, dämonischen Geistes. In seinem Falle dem Geist des Alkohols. Und was war der Grund? Er schoss die Erkenntnisse der vorhergehenden Generation, also von Opa Nebukadnezar, in den Wind. Und so erleben wir es auch heute und seit Generationen. Es ist nichts Neues. Die Werte eines christlichen Abendlandes, die sich aus dem Willen Gottes ergeben, die werden als überholt und altmodisch degradiert. Irgendwann werden sie verfolgt, auch in unserem Land. Das kommt. Anstelle des Heiligen Geistes trat der Geist des Humanismus. Stand Gott jahrhundertelang im Mittelpunkt, im Zentrum oder an der Spitze, ist es nun der Mensch. Das heißt, und das könnt ihr beobachten, der Mensch definiert, was menschlich ist. Der Arzt Lukas beschreibt das mal vor einer Nachwelt in einem Satz. Sie töteten den Anfänger, den Urheber, den Begründer des Lebens. Das ist das Fatale. Man will das Leben, auch jetzt in dieser Zeit. Aber um es zu haben, tötet man das Leben. Man wirft Gott über Bord und ist damit dem Untergang geweiht. Es wird sich nach Leben ausgestreckt, aber man ergreift nur den Tod. Das ist das Gefährliche am Humanismus, dass er vorgibt, das Leben zu wollen, aber nur den Tod ergreift. Jesus sagt, wer sein Leben unbedingt bewahren will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Als Petrus später seine Zuhörer nochmal darauf hinweist, dass sie das Leben über Bord werfen, da sagt er weiter, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, als ihr das Leben getötet habt, als ihr Jesus getötet habt. Aber so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Wenn wir Gottes Wort hören, so wie an diesem Sonntagmorgen, da sind wir gefragt, wie wollen wir weiterleben? Egal, ob er ganz jung ist oder schon älter geworden ist. Wir haben neu zu entscheiden. Gottes Wort lehrt uns doch, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Nun, alle diese Wahrheiten führen aber in keinen Automatismus, sodass die versammelte Gemeinde dann herausgeht und sagt, ah, jetzt wissen wir es. Wahrscheinlich wussten wir es schon vorneweg. Das Fatale ist, solange wir mit unserem Latein noch nicht am Ende sind, verlassen wir uns nach wie vor auf unsere Möglichkeiten und Sicherheiten. Obwohl der Feind vor den Toren der Stadt Babel stand, glaubte man sich drinnen sicher. Und diesen Irrweg der eigenen Sicherheit sind wir jahrelang gegangen und wollen versuchen, ihn weiterzugehen. Mit aller Anstrengung. Unser Feind, das ist mal ein kriegerisches Menschenheer. Wir hatten schon mal Anfang der 90er Jahre übrigens in Europa Krieg. Daran wird sich gar nicht mehr erinnert. Und zu anderen Zeiten ist es ein nicht so bändiges Virenheer. Mal setzen uns skrupellose Despoten zu und dann sind es wieder dumme Narren, die sich für alles gebrauchen lassen. Dennoch liegt es scheinbar in der Natur des Menschen, unbesiegbar zu sein. Yes, we can. Ja, wir schaffen das. Babel damals war uneinnehmbar. Die Stadt konnte mehrere Jahre ihre Bevölkerung autark versorgen. Heute würden wir davon träumen. Man brauchte niemanden zu fürchten. Erst recht nicht Gott. Einen Gott, der nicht mal in Götzenstatuen sichtbar war. Und so fand die Selbstsicherheit ihren Höhepunkt darin, dass Belsasar befahl, die Kriegsbeute der Juden aus dem Tempel in Jerusalem, die sie mitgebracht hatten, der Opa mitgebracht hatte, jetzt herzubringen, während dieser Feierlichkeiten. Und sie nahmen die heiligen Gefäße, um anschließend mit dem ganzen Festgelage ihren eigenen Götzen zu huldigen. So wie es heute auch passiert. Die guten und heiligen Gaben Gottes werden mit Selbstverständlichkeit genommen, damit sie mir dienen. Geld, Sexualität, Musik, Arbeitskraft, Kreativität, Gaben, Talente, alles. Der Mensch ist sein größter Götze. So denke ich das. Er betet sich am meisten an. Kann man auch fromm tun, sich fromm anbeten. Und selbstverständlich geht es auch noch hochreligiös, indem sogenannte Christen multireligiöse Gottesdienste feiern. Es gibt keine Grenzen mehr. Aber Gott lässt sich nicht verspotten. Irgendwann ist das Maß voll. Das Gericht kommt. Bei Belsasar, das könnt ihr alle nochmal nachlesen, Daniel Buch, Kapitel 5, da heißt es, in demselben Augenblick. Also im höchsten Moment des Götzendienstes, im höchsten Moment des selbstsüchtigen Lebens, brach das Gericht Gottes herein. Vom lebendigen Gott der Bibel heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das ist unser Gott. Was für ein Gnadengeschenk, Halleluja. Aber es heißt nicht ohne Zorn, sondern langsam zum Zorn. Und so heißt es, der König Belsasar sah völlig unvermittelt plötzlich eine Hand, die erschien, und Finger, die etwas an die Wand schreiben. Ob du das glaubst, ist mir völlig egal. Aber es wird beschrieben, dass das, was passierte, so gruselig war, dass dem König, der eben noch so selbstsicher auftrat, die Knie zitterten, ihn Panik und Angst befielen, Schrecken, und er bleich in sich zusammensackte. Gott macht deutlich, dass sein Finger genügt, sein Finger, um eine ganze Gesellschaft in einem einzigen Augenblick in Angst und Schrecken zu versetzen und zum Schweigen zu bringen. Am Ende unserer Menschenzeit, so beschreibt es Gottes Wort, wird es ebenso sein. Und irgendwann ist der Punkt da, ich weiß nicht wann, aber wird eines Tages da sein. Es gibt einen Zeitpunkt aus Gottes Sichtweise, da wird das Maß voll sein. Petrus lässt es uns wissen im zweiten Petrusbrief. Vor allem müsst ihr wissen, schreibt er, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Doch Himmel und Erde bleiben nur so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage herauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann greift Gott vom Himmel her ein und macht den Zeiten der Menschheit ein Ende. Die Gotteslästerung auf dieser Erde wird ein Ende finden. Der Hauch des Mundes des Gottessohnes wird reichen, um auch den letzten selbstsüchtigen Spötter und selbstgerechten Menschen zu richten. Gott ist so mächtig und so groß, dass sein Finger ausreicht, um große Dinge zu tun, im Gegensatz zur Machtlosigkeit menschlicher Götzen. Ich lese uns mal ein paar Verse, wir sind ja heute früh im Gottesdienst, kann man ja ein bisschen Bibel lesen. Ich lese uns mal ein paar Verse aus Psalm 115. Die Völker sagen, wo ist denn nun ihr Gott? Wir aber wissen, unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm gefällt, das führt er auch aus. Vergesst diesen Satz nie, egal was hier passiert. Was er will, was ihm gefällt, das führt er aus. Die Götzen der fremden Völker hingegen sind Figuren aus Silber und Gold. Ein Machwerk von Menschenhand. Einen Mund haben sie, doch sprechen können sie nicht. Augen haben sie, sehen aber nichts. Ohren haben sie und können nicht hören. Sie haben eine Nase und riechen damit nichts. Mit ihren Händen können sie nichts ertasten, mit ihren Füßen nicht einen Schritt gehen. Kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Und genauso hilflos sind die Menschen, die sie angefertigt haben, und jeder, der auf solche Götzen vertraut. Aber unser Gott benutzt seine Hand und Finger und deutet damit seine Macht an. Wenn Gott ins Rad unserer menschlichen Pläne und Sicherheiten greift, da werden wir in Angst und Schrecken versetzt, auch wir. Weil wir nämlich als Gemeinde auch unsere eigenen Pläne machen. Ich erst ein paar Tage her, dass wir Ostern gefeiert haben, erinnert euch, selbst als Jesus den Weg ans Kreuz ging, obwohl doch seine Gegner meinten, siegreich vom Platz zu gehen, da war Angst und Schrecken. Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, da wichen die Soldaten vor der Autorität Jesu zurück und fielen zu Boden aus Angst. Die Frau von Pilatus, die hatte vor der Verhandlung einen Traum, in dem sie viel gelitten hatte. Sie hatte Angst. Pilatus selbst geriet in große Angst, als er hörte, dass es sich bei Jesus um einen Gottessohn hielt. Als Jesus am Kreuz starb, fürchteten sich die Wachhabenden, die dort standen. Und selbst die hohen Priester und Pharisäer fürchteten sich vor dem toten Jesus, sodass sie bei Pilatus um Wachen zur Sicherheit des Grabes baten. Und als Jesus von den Toten auferstanden aus dem Grab kam, da bebten die Wachen so vor Angst, dass sie wie tot waren. Und erst recht wird es den Menschen so gehen, wenn Jesus wiederkommt und Gottes Gerichte einsetzen. Johannes durfte ja diese Zeit schon sehen und er informiert uns darüber, wie es einmal sein wird. Offenbarung Kapitel 6, die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven genauso wie Freie, flüchteten sich ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Sie flehten die Berge und Felsen an, fallt auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen? Das wird also auch offenbar werden, was dann passieren wird für jeden. Wisst ihr, wenn der Zorn Gottes hereinbricht, kann niemand mehr bestehen. Wir sind selbst dem Finger Gottes oder dem Hauch aus seinem Mund nicht gewachsen. Wenn Gott schweigend zuschaut, erheben wir Menschen uns gerne in unserer eigenen Macht und Stärke und reden große Dinge gegen Gott. Und manchmal wundern wir uns, wie lange Gott schweigend zuschaut. Aber wenn er dann wirklich eingreifen wird, dann ist alles kluge Gerede nur noch Geschwätz. Und es wird nur noch die Frage gestellt, wie kann ich jetzt bestehen? Die Antwort: zu spät. Im Hebräerbrief heißt es einmal, wer das Opfer von Jesus am Kreuz ausschlägt, dem bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das Gericht und das wütende Feuer, das alles verschlingen wird, die sich gegen Gott gestellt haben. Wisst ihr, es ist in der Tat furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber ich erinnere noch einmal an das Wesen unseres Gottes. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und heute Morgen ist Gnade. Für Belsasar kam die Erkenntnis zu spät. Aber mitten unter den Mächtigen und Klugen, mitten in dieser gottlosen Finsternis, gab es damals einen, der nicht diesen selbstsüchtigen Weg gegangen war, sondern beständig das Angesicht Gottes suchte. Beständig. Es war Daniel. Daniel, dessen Name bedeutet, Gott ist mein Richter. Und wisst ihr, wer das weiß, wer weiß, vor wem er sich mal verantworten muss, der wird sein Leben nach ihm richten. Zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Den Entschluss, den Daniel übrigens in jungen Jahren traf, den hat er auch noch im hochbetagten Alter. Mein Leben gehört Gott. Dem hochmütigen Leben, das sich selbst nur wichtig nimmt und an erste Stelle setzt, steht das demütige Leben gegenüber. Ein Leben, das sich selbst nicht so wichtig nimmt und Gott an erste Stelle setzt. Daniel, Belsasar, was für ein Unterschied. Wird über Belsasar gesagt, dass er voll Wein war und unter dem Befehl der finsteren Mächte stand, so heißt es, dass in Daniel der Geist Gottes wohnt. Ich hoffe, dass wir dessen sicher sind, wer in uns wohnt. Nicht umsonst erinnert Paulus, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Denn wenn der Geist Gottes in uns einzieht, dann zieht das Wesen Gottes ein, um unser Leben zu prägen und zu bestimmen. Und Daniels Anklagepunkt damals ist nur einer. Du hast alles gewusst, sagte er. Du hast alles gewusst, aber dein Menschenleben nicht unter die Herrschaft
Gottes gestellt. Man kann alles wissen, ein frommes Leben führen und hat nie sein Leben unter die Herrschaft Gottes gestellt. Das ist ein Unterschied. Wer sich nicht unter dem Willen und der Herrschaft Gottes demütigt, dem ist nicht zu helfen. Dem kann nicht mal Gott helfen. Wer sich über Gott erhebt, der erhebt sich einen Bruch. Ich habe letztes Mal gesagt, man kann in den frömmsten Kreisen über Gottes Wort predigen. Aber interessant wird es, wenn Gottes Wort über uns gepredigt wird. Wir können über alles predigen, über alles, über jedes Wort Gottes können wir predigen. Aber sobald Gottes Wort über uns gepredigt wird, merken wir, wie es uns eng wird. Wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Die Welt geht weiter den Weg des Stolzes, der Selbstsucht und der Lüge. Das wird so weitergehen. Gottes Weg ist aber der Weg der Demut, der Liebe und der Wahrheit. Daniel sagt Belsasar, dem Gott, der dein Leben und alle deine Wege in der Hand hat, ihm hast du die Ehre verweigert. Nicht im Gottesdienst, sondern in deinem Leben. Und indem Daniel so die Wahrheit aussprach, macht er deutlich, wem er mit seinem Leben Ehre gab. Paulus sagt, lasst uns an der Wahrheit festhalten in Liebe. Und nichts anderes tat Daniel hier. Demut heißt ja nicht, ich verschweige die Wahrheit, sondern ich rede sie in Liebe, so wie es meinem Gott und Herrn entspricht. Keiner von uns ist immun gegen Stolz, Selbstsucht und Lüge. Wir müssen immer wieder erneut die Entscheidung treffen, uns zu demütigen, Liebe zu üben und an der Wahrheit festzuhalten und sie zu suchen. Und dazu müssen wir mit dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus, dem Messias, in Verbindung bleiben, dass sein Geist uns beherrscht und bestimmt. Und wenn wir wieder zurückfallen in unser selbstsüchtiges Leben, und das wird bei jedem von uns kommen, bei dir genauso wie bei mir, dann dürfen wir dennoch wieder voller Dankbarkeit das stellvertretende Opfer von Jesus für alle Sünden, für alle Schuld und alle Ungerechtigkeit unseres Lebens annehmen. Wir sind mit ihm verbunden. Damals, da erschien eine Schrift an der Wand, Mene, mene, tegel, ufarsin. Und wisst ihr, dieses Gerichtswort wird Gott auch über uns alle sprechen. Egal, ob wir nun in Scholau aufgewachsen sind oder hier in Susa. Wir werden alle mal geschätzt werden, gewogen vor Gott. Und es wird festgestellt, ich kann nicht bestehen vor Gott. Und du kannst nicht bestehen vor Gott, keiner. Wir sind dem Tod geweiht. Aber allein das Blut von Jesu reinigt uns von jeder Schuld und Ungerechtigkeit. Das Blut von Jesu spricht, dass Gott den Gottlosen gerecht spricht. Was für eine Gnade. Was für eine Gnade für jeden, der dieses Geschenk annimmt. Am Ende bleibt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Das gilt für ganze Nationen, aber eben auch für jeden Einzelnen von uns. Wir wissen um alles, vielleicht noch mehr als König Belsasar. Und so sind wir gerufen, unseren hochmütigen, selbstsüchtigen und verkehrten Weg aufzugeben. Und den wichtig zu nehmen, dem alle Ehre gebührt. Petrus schreibt, für euch alle gilt, umkleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, Den Demütigen aber gibt er Gnade. Deshalb demütigt euch unter Gottes mächtige Hand. Dann wird er euch zur rechten Zeit erhöhen. Und wer diesen Weg beschreiten will, wer diese Demut erneut ergreifen will, wer das Opfer von Jesus für sich annehmen will, der spreche voller Zuversicht. Amen. Zwei Worte. Und so beschenke uns unser himmlischer Vater nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft, dass wir durch seinen Geist innerlich stark werden, damit Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und wir in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet sind. Amen.
Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Drück mich auch, Kummer hier, drohet an mir. Soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein, näher, mein Gott, zu dir.
Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden. Du lässt uns hoffen. Du machst alles neu. Bei dir ist das Leben. Jesus Christus, wir bitten dich um Trost. Wir bitten dich um Hoffnung für alle, die der Tod bedroht, in Kriegsschlachten, in verwüsteten Städten, in zerstörten Landschaften. Tröste sie und gib ihnen neues Leben. Jesus Christus, wir bitten dich um Versöhnung. Wir bitten dich um Hoffnung für alle, die im Streit liegen, für zerstrittene Paare, getrennte Familien, einander bekämpfende Gemeinschaften. Versöhne sie und gib ihnen ein neues, lebendiges Herz. Jesus Christus, wir bitten dich um Frieden. Wir bitten dich um Hoffnung für alle, die sich vor der Zukunft fürchten, die jungen Menschen und ihre Pläne, für die von Sorge um das tägliche Brot zermürbten, für die gequälte Schöpfung. Hindere die zerstörerischen Kräfte und breite deinen Frieden aus. Jesus Christus, wir bitten dich um deine Gegenwart. Wir bitten dich um Hoffnung für alle, die voller Sehnsucht sind nach Heilung, nach Hilfe, nach Glauben, nach Liebe, nach einem Menschen an ihrer Seite. Wende dich ihnen zu und verwandle Trauer in einen Gesang. Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden, damit wir leben. Wir danken dir, wir loben dich, wir bitten dich, bleibe bei uns heute, in diesen österlichen Tagen und alle Zeit. Gemeinsam rufen wir zu dir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Beim nächsten Lied sind alle wieder herzlich eingeladen, kräftig mitzusingen.
Ich möchte euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ihr dürft nochmal Platz nehmen und wir hören nochmal ein Lied.
Freedom is coming. Freedom is coming, Freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming. Freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming. Freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming. Freedom is coming, oh yes I know. 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 Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Oh yes I know. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming, oh yes I know. 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 Oh yes I know.
Jetzt wünsche ich uns allen noch einen schönen Sonntag und lade noch mal ein, hier vorne steht es auch, ganz herzlich ins Pfarrhaus zum Kirchencafé.